ARD.
Wir sprechen heute, ja, über was ganz Besonderes. Hören wir mal rein.
This is London. It is with great sorrow that we make the following announcement. His Majesty the King passed peacefully away at a few minutes before 12. He whom we loved as King has passed from our midst. We voice the grief of all the peoples of his empire.
Das war 1936 am 21. Januar. Am 20. Januar, kurz vor Mitternacht, ist George V. gestorben. Und über dieses Thema reden wir. Wir sind nämlich jetzt hier.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Und mir ist es ein besonderes Vergnügen, wieder hier zu sein in meinem Podcast Annelies royale Welt. Und wir sprechen heute über den Tod von König George V., wie er denn starb. Das ist Thema dieser Folge. Ich sage mal, das ist heute eine royale True Crime Episode. Und dafür habe ich mir Peter Hornung eingeladen. Hallo Peter nach Neu-Delhi.
Hallo Annelie, grüß dich.
Grüß dich.
Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Ich mich auch. Und es ist schön, dass du, obwohl du ja ein bisschen angeschlagen bist, man wird es vielleicht an deiner Stimme hören, weil man kennt dich ja schon in meinem Podcast. Du bist ja schon 4-mal bei mir gewesen und ich freue mich, dass du immer Lust drauf hast und du auch immer so ein bisschen, ja, immer mal mich anschreibst und sagst, sag mal. Das wäre doch mal was, ne?
Das mache ich sehr gerne, ja.
Auf jeden Fall, die eingefleischten Annelies royale Weltfans kennen dich ja schon längst. Und wir machen heute mal, wie ich gesagt habe, einen royalen True Crime Podcast. Es geht um den Großvater von Königin Elisabeth, beziehungsweise der Urgroßvater dann von König Charles, König George V. Lieber Peter, du bist ja ein passionierter Briefesammler und vor allen Dingen von royalen Briefen der britischen Königsfamilie oder alles, was die britische Königsfamilie betrifft. Ich würde gern trotzdem nochmal, falls man dich doch noch nicht kennt, was du immer so ersteigerst und warum du das überhaupt machst.
Ja, das sind Briefe, handgeschriebene Briefe von Angehörigen, von Mitgliedern des britischen Königshauses seit Queen Victoria eigentlich bis heute zu König Charles III. Und das sind wirklich Originale, die verkauft werden auf Auktionen, auf britischen Auktionen vor allen Dingen. Originale, die die Royals irgendwann mal verschickt haben an andere Royals manchmal. Das ist sozusagen das Tollste so. Das sind die Briefe, die innerhalb der Familie gingen. Oder eben an irgendwen, an Adlige, an jemand, der sich verdient gemacht hat, an Bekannte, an Freunde. Also da gibt es doch recht viel.
Und du hast ja auch schon ein sehr, sehr großes Archiv, bestimmt schon Schränke füllt. Und ich habe gesagt Neu-Delhi, denn du bist der ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Also sitzt du und du bist jetzt 4,5 Stunden voraus, ne?
Genau, ja. Ich bin hier der Hörfunk-Korrespondent, ja. Und bei mir ist es jetzt schon irgendwie am Nachmittag, genau.
Ich würde sagen, wir würden einfach jetzt schon mal so einsteigen, weil du hattest mich angeschrieben, beziehungsweise wir hatten telefoniert und du hattest gesagt, Mensch, du warst in Hamburg bei einer tollen Veranstaltung. Und da habe ich gedacht, Mensch, darüber machen wir echt mal eine Folge. Erzähl mal, du warst in Hamburg im Café Eaton Place. Mich hat übrigens eine Instagram-Followerin schon mal angeschrieben, hat gesagt, da sei sie gewesen, sie findet es da ganz toll. Ich muss da unbedingt mal hin.
Ja, das Eaton Place ist richtig toll. Das wird von einem wirklich Briten-Fan auch betrieben und der richtet das so toll ein. Also es ist sehr, sehr, sehr britisch und sehr, sehr ja, liebevoll ausgestattet auch. Und es ist etwas, wo man sein High-Tea genießen kann. Und Jörg Schröder ist der Inhaber und ist auch der Macher da einfach. Der hat das alles auf die Füße gestellt. Und schon wenn man da hinkommt, davor steht inzwischen ein King Charles aus Pappe und begrüßt einen sozusagen direkt am Eingang. Also das ist etwas für Liebhaber, aber nicht nur für Liebhaber.
Und du wurdest eingeladen, weil du eine kleine Ausstellung gemacht hast zu deinen Briefen. Und du hast geredet über die Geschichte, über den Tod von König George V.
Genau, der starb 1936, haben wir ja schon gehört. Mhm. Und wir haben auch die Bekanntmachung gehört, dass er eben friedlich eingeschlafen ist in dieser Nacht vom 20. auf den 21. Januar 1936. Und ja, das war das, was eigentlich auch immer bekannt war, dass er friedlich eingeschlafen ist.
Genau.
Es war 50 Jahre lang war das einfach der Stand des Wissens sozusagen, bis ins Jahr 1986.
Und das ist ja dann auch so spannend an dieser Geschichte. Er war ja krank, ne? Er hatte ja erst eine Erkältung und das hat sich ja irgendwie ja dann verschlimmert, weil er war ja ein starker Raucher, wie viele, ja auch Adlige in diesen Zeiten. Ne? Viele haben sehr stark geraucht und hatten dann irgendwann ein Lungenproblem. Ne?
Genau, das hatte er schon Ende der 20er Jahre, ja. Da wäre er fast auch schon dran gestorben. Und wir müssen uns in Erinnerung rufen, 1936, das war noch bevor Antibiotika verbreitet waren. Das heißt, wenn man da eine Bronchitis hatte oder wenn man gerade eine richtige Lungenentzündung hatte, dann war das unter Umständen auch lebensgefährlich. Und wenn man ohnehin schon starker Raucher war und vielleicht auch ein bisschen übergewichtig, dann war das einfach richtig gefährlich und konnte den Tod bedeuten. Mhm. Also es war nicht erstaunlich, dass der König starb. Es hat sich niemand drüber gewundert. Mhm.
Denn es ist ja so, dass der Bruder, der ältere Bruder, weil George war ja gar nicht der Älteste, der ja dann König geworden ist, sondern sein Bruder Albert Victor, der hatte ja auch eine Erkältung, ist dann gestorben. Und er war verlobt mit Maria von Teck oder Mary genannt. Jetzt war Albert tot. Und was machen wir mit ihr? Naja,
genau, wir geben George
hat noch gesucht.
Ja, also das ging relativ fix.
Mhm. Genau, und Königin Victoria, die war ja die Großmutter von George V., hat einfach entschieden, die Mary ist gut, die ist adlig, die gehen wir mal weiter, ne, bevor die irgendwie sonst auf den Heiratsmarkt wiederkommt. Also man kannte sie ja dann auch schon, sie war ja schon auserwählt, ne?
Genau, sie hat dann den jüngeren Bruder geheiratet und der Rest ist Geschichte sozusagen.
Genau, den George.
Er wurde nach dem Tod seines Vaters Edward 1910 König und sie wurde Königin und das ist sozusagen der Stand. Dann er war Georg der V.
Und das Interessante ist ja, dass man ja so denkt, okay, wenn man dann so weitergegeben wird, wie soll denn da so eine Liebe entstehen? Aber es ist hinterlegt, dass die beiden sich sehr geliebt haben, sich sehr geschätzt haben und die haben ja auch 6 Kinder bekommen innerhalb von 11 Jahren. Es ist so, dass sie sich eigentlich zusammengefunden haben und er immer auf sie sich verlassen konnte und sie auch ihm eine große Stütze war. Ne?
Das war sie auf jeden Fall. Also das war jemand, der, also sie hat sich sehr für ihren Ehemann eingesetzt, sie hat sich sehr um ihn gekümmert und das sind auch Dokumente, die ich in der Sammlung habe, wo sie Notizen schreibt, Memos schreibt an Hofmitarbeiter, an Höflinge, wo sie sagt, bitte bringt den König davon ab, heute bei diesem schlechten Wetter zum Rennen zu gehen. Das tut seiner Gesundheit nicht gut. Mhm. Ich habe einen Brief, der ist interessanterweise auch an den Leibarzt gerichtet von George dem V., der ja jetzt noch sehr viel vorkommen wird in den nächsten Minuten. Mhm. Da sagt sie ganz klar, da schreibt sie dem, ich möchte, dass sie am Samstag, den 14. in der Früh in den Buckingham Palast kommen, den Tag, an dem wir nach Windsor fahren und einfach ein beruhigendes Gespräch mit dem König führen und ihm vielleicht sogar vorschlagen, dass sie ihm ein Stärkungsmittel oder so etwas verabreichen könnten, nur um ihm über die Woche zu helfen. Das war die Ascot-Woche, also auch wieder Rennen. Und dann schreibt sie in diesen Brief rein auch, natürlich werden sie mich nicht verraten. Und sie schreibt über den Brief Burn, also Burn after Reading. Mhm. Der Arzt verbrennen. Sollte das eigentlich, genau, der sollte das verbrennen. Mhm. Und das ist natürlich sehr bemerkenswert. Also sie hinter dem Rücken des Königs kümmert sich um ihn. Es geht um, sie will ja nur sein Bestes, aber sie will es mit ihm offenbar nicht diskutieren, sondern macht es direkt mit dem Leibarzt.
Ja, weil nämlich George der V. war ja ein sehr beliebter König. Er war ja übrigens derjenige, der ja den Namen geändert hat. Die hießen ja zu seiner Zeit noch Haus Sachsen, Coburg und Gotha. Jahr und durch den Ersten Weltkrieg, was so, dass natürlich die Deutschen natürlich nicht beliebt waren, das ist nochmal nett ausgedrückt. Und dann hat er das Haus umbenannt in Windsor. Er ist sozusagen der Namensgeber. Und Peter, du hast nochmal die Frau angesprochen. Ich glaube, sie musste auch viel ausbügeln, weil er war auf der einen Seite sehr beliebt, aber zu Hause war er doch eher, sagen wir mal, der Tyrann. Also er hat schon auch gerne seine Kinder getriezt.
Genau, und das war ein militärischer Drill, vor allem die Jungs hat es getroffen. Für die war es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Die haben von ihrem Vater, so ist überliefert und so habe ich auch Dokumente, über die wir ja nachher nochmal sprechen können, mhm, wo klar hervorgeht, dass die Angst vor ihm hatten, ja, und dass da sehr wenig Liebe war. Ein bisschen anders war es mit seiner Tochter Mary, die eben so hieß wie ihre Mutter. Mhm. Aber mit seinen Söhnen ist er, glaube ich, sehr, sehr, um es mal vorsichtig zu sagen, sehr ruppig umgegangen.
Ja, und seine Enkelin, Königin Elisabeth, die hat er auch sehr, sehr geliebt. Und Queen Elizabeth hat ihn ganz liebevoll Grandpa England genannt. Mhm. Also sie hatten ja sehr, sehr, auch eigentlich ein inniges Verhältnis, die beiden. Übrigens, ihr teilt eine Leidenschaft. Er war Briefmarkensammler.
Ah ja, natürlich, klar.
Und er hat auch viel Geld ausgegeben für die Briefmarken. Ja, ja. Ne? Und er hat viel gejagt. Er hat passioniert Vögel abgeschossen. Und es heißt so, er hat dadurch den Druck abgebaut. Er war ja nicht so gerne König. Das hat ihm ja schon auch Sorgen bereitet. Er war kein großer Redner. Er war sehr nervös, unsicher. Also so war so sein, sagen wir mal so grob umrissen, sein Charakter.
Übrigens, er war der Schirmherr des Briefmarkenclubs, in dem ich inzwischen bin. Oder der Royal Philatelic Society London. Mhm. Es gibt auch auf dem Markt, ich habe noch nichts davon, aber es gibt auch Briefe, die an ihn gerichtet sind, wo besondere Briefmarken draufkleben. Also wo ihm irgendwelche Postchefs in irgendwelchen Territorien oder Kolonien Großbritanniens ihm speziell Briefmarken zugeschickt haben. Also ganz besondere, ganz seltene für seine Sammlung.
Ach ja. Siehste, ihr habt eine Verbindung. Und jetzt reden wir über, ich meine, es ist ja jetzt True Crime. Wir müssen jetzt mal da drauf kommen. Also was ich ganz bemerkenswert fand, du hattest es ja auch in einem Artikel ausgeführt, dieses kleine Gedicht, Lord Dawson of Penn has killed many men. That is why we sing God Save the King. Das ist doch sehr bezeichnend. Und jetzt kommen wir drauf. Also König George, ihm ging es wirklich schlecht, ne? Im Jahre 1936. Eigentlich schon auflaufend auf das Jahr 36, schon vorher. Und er hatte den Leibarzt. Das ist ja dieser Lord Dawson of Penn. Lass uns mal kurz über ihn reden und wie es denn nun kommt, weil diese Todesumstände, die waren ja nun sehr, oder mittlerweile sind sie eigentlich relativ klar, ne? Erzähl mal.
Lord Dawson of Penn war schon jahrelang sein Leibarzt, der hat ihn eigentlich schon 1928 gerettet.
Das, was auch, wo sie sich bedankt hatte, ne, die Mary in diesem Brief.
Genau,
ne?
Richtig. Sie spricht da von einem unglücklichen Anfall von Pleuritis.
Rippenfellentzündung, ne, oder?
Rippenfellentzündung, genau, ist eine Rippenfellentzündung. Ja. Aber es war wohl noch deutlich mehr und er wäre fast gestorben. Mhm. Damals. Und Lord Dawson soll ihn gerettet haben. Also so ist zumindest das Narrativ. Ob das jetzt zwar tatsächlich Lord Dawson war oder irgendwelche Assistenzärzte, ehrlich gesagt lässt sich das nicht mehr nachvollziehen. Es gibt eine Biografie von Dawson, die habe ich da auch gelesen. Da wird natürlich Dawson selber als Held gefeiert, klar. Damit war Dawson aber einfach ein herausragender Mediziner in England. Mhm. Er war Lord Dawson of Penn, ja, ist eigentlich Bertrand Dawson, wurde dann geadelt, war schon von etwa dem 7. Leibarzt. Er war Präsident der Royal Society of Medicine, des Royal College of Physicians. Er war einer der renommiertesten Mediziner seiner Generation. Und auch Mitglied übrigens des Kronrates, des Privy Council. Das heißt, er war auch im innersten Zirkel der britischen Monarchie. Und das muss man im Prinzip wissen, um zu verstehen, was dann passierte.
Und Lord Dawson, er hat ja dann sozusagen auch eine Belohnung bekommen, ne? Nachdem er George V. gerettet hatte, oder ihn geheilt hatte von dieser Rippenfellentzündung, ne?
Genau, das war, dass er Mitglied des britischen Kronrats wurde, des Privy Council. Und insofern wirklich zu den wichtigsten Figuren in der britischen Monarchie außerhalb der Königsfamilie gehörte.
Okay, also wir springen jetzt mal in dieses Jahr Ende 35, Anfang 36. George V. leidet eigentlich an einer Erkältung. Und es wird immer schlimmer. Ihm ging es irgendwann richtig schlecht, ne? Im Jahr 35. Peter, was ist denn da genau dann passiert?
Na, es war das Jahr des Silberjubiläums. Mhm. Das war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Also es war auch ein Jahr, wo er nochmal sehr viel Zustimmung bekommen hat, wo er eigentlich nochmal beliebter wurde, wo er überall zu sehen war, wo er überall präsent war. Mhm. Und das war sozusagen auch die Krönung seiner ganzen Regentschaft. Dann im Winter, am 3. Dezember, stirbt seine Schwester, seine Lieblingsschwester Victoria, genannt Toria. Das war eigentlich seine engste Bezugsperson, ja. Also auch jenseits seiner Ehefrau Mary. Und es gibt Berichte, dass sie täglich telefoniert haben. Mhm. Und sie soll ihn immer begrüßt haben mit den Worten, hallo, du alter Narr. Also die hatten ein sehr liebevolles, enges Verhältnis. Also George war ein Mensch, der lieben konnte, glaube ich. Er hat es nur eben seinen Söhnen nicht weitergeben, weil er gedacht hat, er müsse sie anders erziehen. Dann ist an diesem 3. Dezember seine Schwester, seine Lieblingsschwester gestorben. Und das war ein harter Schlag. Mhm. Ich habe selber ein Telegramm, das er geschrieben hat, also handgeschrieben. Das ist 2 Wochen später an einen Verwandten geschickt worden, an Nikolas von Griechenland. Und da schreibt er rein, herzlichen Dank dir und Ellen, das war die Frau von Nikolas, für eure Beileidsbekundung zum Verlust der lieben Toria. Mhm. I miss her terribly. Mhm. Ich vermisse sie schrecklich. Mhm. Und das hat er handgeschrieben, das Original gibt's noch. Da war ich ganz happy, als ich das bekommen habe. Und da sieht man, wie er litt auch. Und das hat eben, um es mal salopp zu sagen, dann den Rest gegeben. Mhm. Dann ging es bergab. Dann wurde er krank und dann ist er auch aus London raus nach Sandringham in sein Lieblingsschloss gebracht worden.
Es ging mit ihm rapide bergab, aber er hatte ja den Leibarzt, Lord Dawson, und er war auch an seiner Seite. Und da war noch die Krankenschwester an der Seite, Catherine Black, die auch unermüdlich fürs Königshaus gedient hat, was die Gesundheit betrifft. Und es ist ja zu lesen, der hat viel gelegen, also viel im Bett gelegen, und maximal hat er sich mal einen Schaukelstuhl gesetzt. Aber das war es auch schon, und es haben sich viele Sorgen gemacht. Und vor allen Dingen auch Lord Dawson. Und das spitzte sich ja dann zu, ne?
Ja, also wir sind jetzt quasi in den Tagen vor dem 20. Januar. Drei Tage vorher hat Queen Mary Lord Dawson gerufen nach Sandringham. Es gibt noch andere, die dabei waren, auch der Erzbischof von Canterbury. Mhm. Die haben berichtet, dass der König eigentlich meist ruhig war und ohne Schmerzen da in seinem Schaukelstuhl gesessen hat. Mhm. Er ist schwächer geworden, ist manchmal auch bewusstlos geworden. Aber er hat noch gelebt. Also es war so, vielleicht würde man fast sagen, es war ein Siechtum, aber er war auch ganz klar und ganz präsent zwischendurch. Also auch diese Episoden werden berichtet. Es ging ihm jedenfalls nicht gut. Alle haben sich Sorgen um ihn gemacht.
Man musste ja dann entscheiden, wie behandelt man ihn ja in diesen Zeiten. Und dann gab es dann so, sagen wir, es wurde zwischen den Zeilen gelesen.
Also es war so, es ging ihm, wenn wir jetzt auf den 20. Januar schauen, auf den Abend des 20. Januars, da ging es ihm schon wirklich sehr schlecht. Und die Frage ist, wie geht man damit um genau? Mhm. Also behandelt man ihn palliativ, also nur schmerzlindernd? Mhm. Versucht man, die Situation noch deutlich zu verbessern? Oder geht man den dritten Weg? Mhm. Also es war
der
nicht
dritte
ausgesprochen.
Weg, also wäre, Sterbehilfe.
Ja, genau.
Sozusagen das Leiden zu verkürzen.
Genau. Mhm. An diesem Abend, da muss man eigentlich genauso den Zeitablauf mal betrachten, um zu verstehen, was da passiert ist. Also wir sind jetzt im Schlafzimmer des Königs. Dawson ist dort und sitzt auch an seinem Bett. Es ist Catherine Black dabei, Blackie genannt, die Privatkrankenschwester von George dem V. Also schon seit 1928 nach seiner schweren Erkrankung, und sie ist auch seit 1930 dauerhaft angestellt. Mhm. Und sie hatte übrigens auch im Buckingham Palace eine eigene Wohnung. Ja? Also da sieht man, die war immer sehr nah dran am König. Und jetzt waren die da und haben sich Sorgen um den König gemacht. Um 21.25 Uhr gab es ein ärztliches Bulletin. Das ist ja heute auch noch so bei Prominenten, bei Politikern, bei Staatsoberhäuptern, dass man dann etwas erfährt. Das haben wir ja bei Queen Elizabeth II. Auch erfahren, wenn wir uns daran erinnern, an ihrem Sterbetag, dass sie in medizinischer Behandlung ist, dass Ärzte bei ihr sind.
Das ist ja im Prinzip so ein bisschen, also jetzt im Fall auch von Königin Elisabeth war das ja so, dass man, sagen wir mal, darauf vorbereitet wird. auf diesen Moment, damit der Schock nicht zu groß ist, wenn die Todesnachricht kommt. Ne? Also sozusagen eine Vorbereitung für alle.
Genau. Jedenfalls bei ihrem Großvater, George V., war es so, da gab es dieses Bulletin um kurz vor 9:30. Mhm. The life of the king is moving peacefully towards his close. Also das Leben des Königs nähert sich friedlich seinem Ende. Ja, wenn man, das muss man sich, glaube ich, mal auf der Zunge zergehen lassen, was da gesagt wurde. Das ist ja, wenn man das mal näher betrachtet, eine Prophezeiung. Mhm. Das ist ja eine Vorhersage. Mhm. Und damit setzt man sich ja quasi auch noch unter Druck, wenn man das mal so genauer betrachtet. Eigentlich ist um 9:30 schon angekündigt worden, was dann 1,5 Stunden später passierte. Mhm. Also wir haben jetzt ja vorhin gesagt, wir haben über Jahrzehnte hinweg nur erfahren, dass das alles ganz normal war, dass er eingeschlafen ist und so. Es gibt ja auch die Nachricht, dass er friedlich eingeschlafen ist, was wir gehört haben.
Genau, also was auch offiziell halt bekannt gegeben wurde. Er ist einfach friedlich in Sandringham im Bett eingeschlafen. So, und das dachte man die ganze Zeit.
Richtig. Und was ich jetzt erzählen werde, das weiß man erst seit 1986. Mhm. 1986, das muss ich, glaube ich, einfügen, ist eines passiert. Es gab einen Biografen von Lord Dawson. Lord Dawson selber ist 1945 gestorben. 5 Jahre später erschien eine Biografie von Dawson. Mhm. Und in dieser Biografie wurde eigentlich diese Todesnacht so berichtet, wie wir es auch, wie wir es über Jahrzehnte dann auch gekannt hatten. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und dann ist aber eben 50 Jahre später, also nach 1936, ist dann was anderes passiert.
Und dann das Unglaubliche, ne?
Genau. Francis Watson, der Autor der Biografie von Dawson von 1950, wollte offenbar sein Gewissen nochmal erleichtern. Mhm. Und der hat sich dann nochmal zu Dingen geäußert, die er in den Tagebüchern von Dawson gelesen hatte, die er aber nicht 1950 in die Biografie genommen hatte. Mhm. Aus Rücksicht, wie er gesagt hat, auf die Königsfamilie und auch auf die Familie von Dawson selbst, auf die Witwe von Dawson, die ihm ja auch diese Tagebücher erst zur Verfügung gestellt hat. Und da standen aber eben ganz spannende Sachen. Und ich glaube, das muss ich jetzt mal vorlesen aus dem, was im Tagebuch von Dawson stand. Mhm. Gegen 23 Uhr war offenbar, dass die letzte Phase noch mehrere Stunden dauern kann, ohne dass es der Patient spürt, aber kaum vereinbar mit der Würde und der Erhabenheit ist, die ihm in großem Maße gebührt und die nach einer kurzen Schlussszene verlangt. Stunden auf das physische Ende zu warten, wodurch alles echte Leben verschwunden ist, führt bei den Zuschauenden zu Erschöpfung und hält sie so angespannt, dass sie nicht Trost suchen können in Gedanken, der Heiligen Kommunion oder dem Gebet. Ich habe deshalb, Achtung, entschieden, das Ende festzulegen und habe selbst 1/4 Gramm Morphium und kurz darauf 1 Gramm Kokain in die gestaute Halsvene gespritzt, in die Halsvene des Königs. Mhm. Das heißt, hier hat Dawson aufgeschrieben und damit zugegeben, dass er König George V. umgebracht hat.
Ja, und vorher hatte ja Blackie, ne, also die Krankenschwester, die hatte ja vor ihm auch schon mal eine Spritze gesetzt, ne, um ihn halt die Schmerzen zu lindern. Eigentlich hatte sie war ja wohl auch dabei, also sie hat es ja mitbekommen, aber sie selbst wollte das nicht machen. Ne? Sie hat sich geweigert, diese Spritze zu setzen. Ne?
Genau, also dem Ganzen ging voran. Sie hat eine Beruhigungsspritze, war das wohl, weil er wohl recht agitiert war. Mhm. Aber daran sieht man ja eigentlich, dass er also doch recht belebt war noch zu dem Zeitpunkt.
Okay, ja.
Und sie hat ihm diese Beruhigungsspritze gegeben. Mhm. Da soll er angeblich seine letzten Worte gesagt haben. Das steht auch in dem Tagebuch von Dawson. God damn you. Mhm. Gott verdamme dich. Oder zur Hölle mit dir oder so.
Ja.
Und dann wollte Dawson, dass diese Spritze mit Morphium und Kokain, dass das auch von Blackie gegeben wird. Da hat sie sich aber geweigert. Und dann hat er es Dawson selber gemacht.
Interessanterweise ist auch, dass Blackie nie darüber gesprochen hat. Oder nichts zu finden ist, dass sie mit dabei war. Also im Sinne von, wie sie es gesehen hat, ne? Hat sie nie getan.
Genau, richtig, das hat sie nicht getan. Mhm. Aber das ist einfach so gewesen auch, was hinter den Palastmauern, in dem Fall von Sandringham, passiert, das bleibt auch hinter den Palastmauern.
Ja, ja.
Es gab ja immer eine Version von dem, was draußen erzählt wurde und dann gab es eine Realität dahinter. Mhm. Ich glaube, da hat man sich auch damals keine Illusionen gemacht, dass da doch eine breite Lücke ist zwischen Realität und der Außendarstellung. Ist ja heute auch offen so.
Ja, genau. Und es gab ja auch keine Reaktion damals, 1986, seitens des Palastes über diesen Fall, ne? Also was dann noch rausgekommen ist letztendlich. Ne?
Die haben sich never complain, never explain.
Genau, und die sind schon alle längst tot und da müssen wir jetzt nichts mehr kommentieren. Ne? Interessanterweise, ich meine, als die Spritze gesetzt wurde, ne, es ist ja so, dass da muss ja jemand außer Blackie ja auch noch dabei gewesen sein. Er war ja wahrscheinlich nicht ganz alleine. Also die Frage ist, was wussten die Frau, ne? Also Queen Mary oder auch der Sohn, zum Beispiel Edward soll ja auch da gewesen sein, ne? Der Sohn. Ne?
Also das ist eine gute Frage. Was lief da an Interaktion? Was haben die geredet? Und was war vielleicht nicht oder was wurde vielleicht nicht gesagt? Mhm. Also wenn wir jetzt mal Dawson selber anschauen. Bei Dawson ist es so, das war nicht nur ein Halbgott in Weiß, sondern ich glaube, der war davon überzeugt, dass er irgendwie Gott in Weiß ist. Mhm. Aus allen seinen Äußerungen geht eigentlich hervor, dass er eine ärztliche Autorität für sich in Anspruch nahm, die auch im Zweifelsfall über Leben und Tod entscheiden kann. Und deshalb könnte man das Ganze, was da passiert ist, auch schon so verstehen, dass er quasi die Regie führte beim Tod des Königs. Mhm. Es gibt ja noch ein paar andere Details, die wichtig sind.
Ja.
Er hat kurz nach 23 Uhr, also als er das in sein Tagebuch da reinschrieb, hat er seiner Frau gesagt, sie soll bei der Times in London anrufen und soll denen sagen, es kommt noch eine wichtige Nachricht und sie sollen mal die Schlagzeile noch offen lassen.
Ja.
Nachdem es geschehen war und der König starb dann ungefähr 40, 45 Minuten später, nachdem er diese Spritzen bekommen hat mit dem Morphium und dem Kokain, eben gegen 23.55 Uhr, rief dann die Ehefrau bei der Times an und gab es bekannt. Mhm. Das heißt, das Ganze und jetzt auch mit diesen Tagebucheinträgen sieht so aus, als habe Dawson da Regie geführt. Jetzt ist aber halt wirklich die Frage, hat er das geführt, weil er sagte, ich entscheide drüber und jetzt ist ein würdiger Moment. Es gibt ja auch die Aussage, dass er die Times ausdrücklich gewählt hat, damit der Tod nicht in den weniger würdigen Abendzeitungen, sozusagen den Boulevardzeitungen des Abends vermeldet wurde als erstes. Oder gab es noch einen anderen Antrieb dahinter, der mit der Familie zu tun hat?
Genau. Ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, es wurde sozusagen zwischen den Zeilen gelesen. Weil Queen Mum hat ja geschrieben, das ist ja auch ein Brief von Queen Mum. Und sie schreibt ja, Zitat, wie wundervoll es sei, dass er so rasch seine Ruhe gefunden habe. Also man kann ja viel reininterpretieren, so nach dem Motto, eigentlich gut, dass Herr Dawson da war, sage ich jetzt mal.
Mhm. No? Also das ist ein Brief, der ist 6 Wochen später geschrieben worden. Damals war Queen Mum, die Duchess of York, die Herzogin von York, als Ehefrau von Albert, der ja dann später König Georg VI. Wurde.
Also die Eltern von Queen Elizabeth, nochmal zu sagen.
Genau. Dieser Brief, den hat sie geschrieben an Lord Dawson. Mhm. Der stammt aus seinem Erbe und ich habe diesen Brief vor einigen Jahren mal gekauft. Mhm. Der Brief wird auch zitiert in vielen Biografien, weil er eben ganz spannender Brief ist. Und da sagt sie eben das mit der Ruhe. Mhm. Ja? Und er war so müde geworden. Mhm. Und obwohl sich gelegentlich wieder sein altes, wunderbares Selbst zeigte, schienen diese Momente seltener zu werden. Und so verdiente kein Mensch die Ruhe mehr als er. Mhm. Ich vermisse ihn schrecklich. Mhm. Also da sieht man schon, die waren irgendwie alle drauf vorbereitet. Bei ihr ist jetzt das Motiv Ruhe finden. Mhm. Er verdiente diese Ruhe. Mhm. Sein altes, wunderbares Selbst war immer seltener da. Ja? Mhm. Wenn man das mal alles betrachtet, könnte man ja fast zu dem Schluss kommen, dass das alles irgendwie logisch ist sozusagen und dass alle eigentlich wollten, dass es so ablief.
Mhm. Und du hast auch dazu einen Brief der Ehefrau, also von Queen Mary. Mhm. Und da bedankt sie sich auch bei Lord Dawson, ne? Für seine Arbeit.
Das ist ein ganz rührender Brief. Da sagt sie, da der liebe König das Zentrum meines Lebens war, habe ich das Gefühl, dass ich mein Rückgrat verloren habe, das durch nichts ersetzt werden kann. Und da sagt sie ganz klar, 1928 hatte ihn Dawson gerettet. Mhm. Ihr Ärzte, sagt sie da, aber auch gerichtet an Dawson. Der Brief ist ja an Dawson. Mhm. Und so konnte er das großartige Jubiläum feiern, 1935, das ihm große Freude bereitete. Mhm. Und es wird aber auch klar, dass eben dann auch Schluss war und dass dann die Energie aufgebraucht war. Mhm. Auch das geht aus dem Brief hervor.
Mhm. Aber gut, er war ja erst 70, ne? So alt war der eigentlich gar nicht, ne? Weil die in der englischen Königsfamilie werden ja immer alle so alt, ne? Aber das Rauchen, das Rauchen, das Rauchen. Das hast du bei der Margaret auch gesehen.
Ja, genau, klar. Also der hat wirklich nicht gesund gelebt. Mhm. Wir sind in den 30er Jahren, da war die Lebenserwartung dann doch noch nicht so lange. Es gab so einige Frauen in der Königsfamilie, natürlich Queen Victoria und dann später ein paar Prinzessinnen und dann auch Queen Mum, zuletzt Queen Elizabeth II., die sehr alt wurden. 70 war jetzt kein Alter, wo die Leute gesagt haben, der ist jetzt vorzeitig gestorben.
Ja, okay, da hast du natürlich recht. Und es gibt ja natürlich auch die Fragen, also es gibt ja diese Fragen immer, was wussten Frau, was wussten die Kinder von ihm, welche Rolle sie da auch gespielt haben, ne? Und dass sich Dawson, wie du ja schon gesagt hast, so der Richter über Leben und Tod sah, wenn man so will, ne? Er wird auch so ein bisschen als arrogant beschrieben, der Dawson, ne?
Absolut, absolut. Also Dawson war sehr von sich eingenommen. Und wie gesagt, er hat sich als Richter immer verstanden, ja? Er als Arzt, Ärzte allgemein, das hat er auch mal im Parlament gesagt, im Oberhaus. Einige Monate später hat er sich zu Sterbehilfe geäußert und war eigentlich gegen eine kodifizierte Sterbehilfe, also gegen eine, die irgendwie festgeschrieben ist, sondern der sagte einfach, wir Ärzte können das selber entscheiden. Und da muss man überhaupt nicht irgendwie was festlegen, da muss man nicht öffentlich drüber diskutieren. Er hat natürlich George V. nie erwähnt. Das wäre damals ein großer, großer Skandal gewesen. Ja. Also das hätte die Monarchie wahrscheinlich auch ins Wanken gebracht, nochmal in dem Jahr, das an Skandalen sowieso nicht arm war, weil ja dann sein Sohn, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, König wurde, der dafür gar nicht geeignet war. Also das wäre ganz, ganz schwierig gewesen. Und trotzdem ist es so, dass man natürlich fragen muss, als was war das eigentlich zu bewerten, was da passiert ist?
Genau.
War das Sterbehilfe? War das mehr Mord als Sterbehilfe? War das, ja, war es Totschlag oder war es sogar Mord? Ja. Regicide ist ein Begriff, der im Englischen da gebraucht wird, ein Regizid sozusagen, der Mord an einem König. Das wird diskutiert seit 1986, seit es bekannt geworden ist. Und es gibt verschiedene Positionen, es gibt aber nicht wenige, die sagen, nach heutigen Kriterien, aber eigentlich auch nach damaligen Kriterien, wäre das vorsätzlicher Mord gewesen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass der Wille des Königs gewesen wäre, also jetzt ein assistierter Selbstmord.
Ja.
Es gab auch gar keinen Hinweis darauf, dass er wirklich irgendwie sofort gestorben wäre. Der hätte vielleicht noch Tage und Wochen so gelebt oder Monate. Aber es war eben unwürdig. Also insofern hat dieser Dawson, so viel kann man aus dem, was bekannt ist, sagen, von sich aus entschieden, das Leben des Königs zu beenden. Und er wäre möglicherweise, wäre das bekannt geworden, als Mörder vor Gericht gestellt worden.
Es waren ja so viele mit dabei. Er war ja nicht alleine. Da war die Krankenschwester dabei, da waren Frau, die Kinder dabei, Queen Mum und wer alles noch dort war. Und dass das nie jemand mal damals hinterfragt hat, so wirklich, oder offen ausgesprochen hat. Vielleicht gab es das ja, aber es wurde immer unterm Teppich gehalten, ne? Wenn man sich auch mal vorstellt, ich meine, der Dawson, er hatte so eine mächtige Stellung. Er hat, wie du ja gesagt hast, er hat seine Frau angerufen, die soll mal die Presse anrufen, also sprich die Times, ne? Dann hat er die Kirche informiert, das Parlament informiert, den Premierminister informiert. Er hatte ja auch eine wahnsinnige Macht, wenn du so willst, ne?
Absolut, Wahnsinn. Absolut, ja. Und er war ja auch der Fachmann, er war ja der Spezialist. Er war zwar kein Mitglied der Königsfamilie, er hatte jetzt selbst als solcher keine politische Macht oder konstitutionelle Macht, aber er hat denen ja allen gesagt, was ein Arzt für richtig hält und was er nicht für richtig hält. Und es gibt, glaube ich, zwei Protagonisten, die man in dem Zusammenhang nochmal genauer betrachten muss. Da waren schon einige dann, aber die waren nicht immer da, auch der Erzbischof von Canterbury, die saßen da jetzt nicht alle ums Bett rum, sondern aber was ist mit Queen Mary und was ist mit dem Thronerben?
Genau,
mit seinem
Edward.
Sohn David, in der Familie also David genannt. Und Edward, Prince of Wales. Queen Mary kann man sich mal genauer betrachten, das ist auch interessant.
Wo fangen wir an? Fangen wir bei Queen Mary an? Oder
fangen wir bei Queen
Edward
Mary
ist
an,
ja. Auch super spannend. Also Queen Mary.
Ja, ein bisschen Steigerung muss ja drin sein. Also Queen Mary
Dramaturgie.
War eine sehr traditionelle Frau, eine Frau, die aus dem viktorianischen Zeitalter kam, die das viktorianische ja auch bis in die 50er Jahre sozusagen getragen hat, in der inneren Königsfamilie gestorben ist 1953.
Und hatte einen deutschstämmigen Vater, Herzog Franz von Teck.
Das war so ein bisschen nachrangiger württembergischer Adel. Aber sie selbst war eine Britin und auch es gab zwar immer Spekulationen, ob sie vielleicht einen deutschen Akzent habe, aber das lässt sich aus dem, was man abhören kann, nicht ersehen. Queen Mary war sehr religiös und wenn man das mal in Betracht zieht, dann ist es kaum vorstellbar, dass sie der Sterbehilfe das Wort geredet hätte. Also die hat sicher gesagt, Gott entscheidet und der Zeitpunkt, wann mein Mann, wann der König gehen muss, ist kein Zeitpunkt, den irgendein Mensch in der Hand hat.
Ja.
Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Queen Mary implizit oder explizit, also dadurch, dass sie es gesagt hat, dass sie es eben zum Ausdruck gebracht hat, dem Arzt Lord Dawson das den Hinweis gegeben hat, da ein bisschen nachzuhelfen.
Und König George war ja sehr, sehr religiös. Der hat ja täglich die Bibel gelesen und auch er hätte für sich selbst die Sterbehilfe nicht vorgesehen oder für sich bevorzugt, sage ich jetzt mal. Ne?
Richtig, also das sind die Sachen, die waren eigentlich außerhalb der Vorstellungswelt von George und Mary. Und es gibt keinerlei Hinweise, wirklich keinerlei Hinweise darauf, dass sie das irgendwie vorher in Betracht gezogen hätten. Also Queen Mary würde ich jetzt einfach mal ausschließen aus diesem Kreis.
Ja.
Ich glaube, es ist interessanter, mal den Thronfolger zu betrachten.
Absolut, Edward. Also das ist ja der Wallace Simpson dann geheiratet hat. Und man weiß auch, dass der Vater, George V., not amused war, dass sich Edward ausgerechnet Wallace Simpson ausgesucht hat.
Ja, also, genau. Zitat, wenn ich tot bin, wird sich der Junge binnen 12 Monaten ruinieren.
Das ist
ein überliefertes Zitat von George V.
Ja. Hat er nicht ganz Unrecht gehabt.
Ja, das hat sein ganzes Leben schon gezeigt. Also der hat eigentlich immer gemacht, was er wollte.
Genau.
Der ist durch die Welt gezogen. Der hatte vor allen Dingen Beziehungen mit verheirateten Frauen, aber die nicht mit ihm verheiratet waren. Es gab da auch, ich habe selber Briefe auch an, also das sind irre Liebesbriefe an Freda Dudley Ward. Das sind Briefe Anfang der 20er Jahre oder 1919, 1920. Da sieht man auch, wie der drauf war.
Ja, der hat sich auch da so reingesteigert. Ne?
Und ja, total, ja. Der hat auf eine DIN A5 Seite, die hat er zweiseitig beschrieben. Also ich wusste gar nicht, dass man so viele Wörter da draufschreiben kann auf so eine, auf so ein Stück Papier. Und auch nur irre und überschwänglich. Und also der war jenseits irgendwie, der war vollkommen außer Kontrolle bei sowas, glaube ich. Das war der eine. Der hat sich mit ihr auch immer im Hotel getroffen und das wusste eigentlich jeder. Aber es war halt trotzdem irgendwie schwierig, weil er der Thronfolger war, der Prince of Wales.
Ja, da kommt er jetzt ins Spiel, ne? Weil es gibt ja dann die Aussage, Dawson wäre ein Kingmaker, also der Königsmacher, sprich, dass Edward ihn gezwungen habe, ihn etwas schneller ins Jenseits zu befördern. Aber Peter, da bewegen wir uns jetzt auf dünnem Eis, ne? Weil so richtig Belege gibt es dazu nicht. Immer mal wieder wird darüber geschrieben und spekuliert. Und es ist natürlich auch, sag mal, es hat ja auch viel Stoff dafür, ne? So für, ich sag mal, es geht ja nicht in Verschwörung, ne?
Na, Königsmacher war er ja tatsächlich, weil wir wissen ja, dass er ihn umgebracht hat. Das
genau.
Das ist ja sicher, wie das zu bewerten ist, wie es für nicht. Also wird man jetzt, können wir nur eben verschiedene Quellen eben herannehmen oder verschiedene Beurteilungen.
Ja.
Aber die Frage ist einfach, hat er etwa damit was zu tun oder hat er sich im Hintergrund nur, ja, vielleicht klammheimlich gefreut, ja, dass der Vater, den er wahrscheinlich nicht geliebt hat, den er irgendwie verabscheut hat, der ihn auch verabscheut hat, dass der endlich das Zeitliche segnet.
Ja.
Und er hatte ein Interesse dran, der wollte ja König werden. Und er wollte vor allen Dingen seine Wallis heiraten und der Vater hätte ihm das hat ihm das versagt,
ja.
Und das Kalkül, dass Edward dann dachte, wenn ich König bin, dann drücke ich das durch. Das wurde danach ja auch offenbar. Das wollte er ja. Das heißt, er hatte einen Plan, Edward, nach dem Tode seines Vaters, nämlich diese Amerikanerin, die noch verheiratet war, zu heiraten, Wallis Simpson, das auch durchzuziehen als Monarch, als Staatsoberhaupt, als König. Und insofern hätte der schon Interesse dran gehabt, dass es endlich mal weiterging sozusagen, dass er nicht länger warten muss, König zu werden.
Gut, wenn man das so durchdenkt, hört sich's ja auch erstmal plausibel an, aber es gibt keinerlei Beweise dafür, ne? Wer weiß, vielleicht schlummern die noch irgendwo. Man weiß.
Also ausschließen möchte es nicht. Nee, dass es sowas noch in den Royal Archives gibt. Dass es irgendwo eine Äußerung gibt, die darauf hindeutet. Also es gibt sehr viel von Edward. Ich habe was, das finde ich ganz interessant. Ich habe ein Telegramm von ihm. Das ist interessanterweise geschrieben. Also das Original-Telegramm auch. Man hat ja, wenn man Telegramm geschickt hat, hat man ja die erst auf ein Formular in Handschrift geschrieben und hat es dann dem Telegrafenbeamten gegeben und der hat es dann telegrafiert.
Ja.
Und als Edward, als neuer König, am 28. Dezember 1936, 1939 von der Beerdigung seines Vaters, das Windsor, zurückkam, hat er ein Telegramm an seinen Onkel geschrieben, weil der nämlich krank war an dem Tag und er dem Onkel einfach mal berichten wollte. Und da schreibt er eben, ich habe die Regimentsfahne in deinem Namen auf den Sarg gelegt. Und er sagt, also die Bestattungsfeierlichkeiten in London und Windsor waren sehr eindrucksvoll und alles lief reibungslos. So. Mhm. Also er war jetzt wirklich kein Empathiekönig, muss man sagen. Nee. Er war überhaupt kein empathischer Mensch. Das hört sich sehr
nüchtern,
sehr distanziert, sehr nüchtern an und so. Genau, ja. Und dieses Telegramm ist aber dann tatsächlich so an den Onkel gegangen. Und interessanterweise, das Original hat der Telegrafist beiseite genommen und vor einigen Monaten wurde das auf einer britischen eine Auktion verkauft und dann habe ich es bekommen.
Du musst jetzt alles kaufen, was Edward irgendwie geschrieben hat. Das war, wir brauchen irgendwelche Beweise. Aber ich meine, dieses Verhältnis nochmal zwischen George und seinen Kindern, weil er hat ja mal gesagt und mein Vater, also George der Fünfte hat gesagt, mein Vater fürchtete sich vor seiner Mutter, ich fürchtete mich vor meinem Vater und ich werde darauf achten, dass meine Kinder sich vor mir fürchten. Also daran siehst du ja, wie das Verhältnis dann auch war, ne? Also gerade auch in also, Richtung Jungs, sage ich jetzt mal. Ne?
Das Interessante bei diesem Zitat ist mit dem Vater, das ist von Randolph Churchill überliefert, das ist ein Journalist, also der Sohn des legendären Premierministers. Ja. Es gibt's aber sonst nirgends. Aber der Brief, über den wir vorhin gesprochen haben, von Elizabeth, der späteren Queen Mom, da steht eben sowas tatsächlich drin und das Original existiert ja noch und das habe ich ja noch. Und da steht drin, im Gegensatz zu seinen eigenen Kindern hatte ich nie Angst vor ihm. In diesem kurzen Satz ist ganz klar, die eigenen Kinder hatten Angst vor ihrem Vater. Wie gesagt, die Tochter Mary vielleicht jetzt nicht so, aber die Söhne alle. Ja. Und das ist dokumentiert. Und das prägt eben auch das Verhältnis zwischen Edward, dem Thronfolger, und dem sterbenden König.
Ja, ja. Und die hatten ja auch John, das war der Jüngste. Der Kleine hatte ja Epilepsie und man hat ihn dann, sagen wir mal, weggeschafft. Also von der Öffentlichkeit, ne? Weil man nicht wusste, wie geht man mit ihm um. Aber es heißt wohl, dass beide, also sprich Mary und George, den kleinen John sehr geliebt haben, aber einfach überfordert waren mit dieser Krankheit. Und der ist ja dann leider gestorben. Aber es kam auch erst viel später raus, ne? Das wurde auch so unter den Teppich gekehrt, solche Dinge, ne? Die jetzt erst viel später irgendwie mal an die, an die Öffentlichkeit kommen, ne? Da kann man viel ablesen, ne? Wie die Zeiten da waren.
Genau. Ich glaube, wenn man das verstehen will, muss man sich in diese Zeiten denken, dann muss man sehen, welche Konventionen gab es da? Was hat man öffentlich überhaupt besprochen? Wie hat man die Monarchie wahrgenommen? Was war etwas für die Öffentlichkeit und was durfte nur hinter Palastmauern tatsächlich verbreitet werden? Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann hat man auch vielleicht auf die einzelnen Protagonisten einen bisschen milderen Blick. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass George V. ein böser Mensch war. Der dachte, er müsse mit seinen Kindern, mit seinen Söhnen wohlgemerkt, so umgehen, dass die ordentliche Soldaten ordentliche Matrosen werden, und das erfüllen im Leben, was sie erfüllen müssen. Ich glaube, das war aber auch die letzte Generation in der Königsfamilie, in der britischen, die so behandelt wurde. Also die Kinder, die Söhne von Georg dem Fünften.
Glaube ich auch.
Schon Georg der Sechste. Ja. Albert, der Sohn und der Vater von Queen Elizabeth, war ja sehr, sehr liebevoll mit seinen Töchtern. Auch danach, klar, Philipp auch mal nicht immer einfach mit Charles, aber das hatte andere Qualitäten als der Umgang von George dem Fünften mit seinen Söhnen.
Es ist ja schon auch, ist vielleicht ein hartes Wort, aber ein Hass Edwards seinem Vater gegenüber. Also ich meine,
ich glaube, das kann man sagen.
Ja, also dadurch, dass er so extrem war, ne, wie du ihn auch gezeichnet hast, denke ich schon auch, dass er einfach so in Rage war und seine Wallace heiraten wollte, dass er, dass er, ich sag mal, über Leichen gegangen ist.
Also man kann sich vorstellen, das ist aber nirgends dokumentiert, nicht im Ansatz, dass es einen geschichtlichen Moment gab am Abend des 20. Januar 1936, wo Edward und Dawson alleine waren und wo Dawson ihn gefragt hat, was soll ich tun? Oder ich könnte jetzt dieses tun, ich könnte ihm diese Spritze geben. Trifft das auf ihr Einverständnis?
Ja.
Und Edward dann gesagt hat, tun sie es. Das ist aber reine Spekulation, reine Fantasie. Aber es reicht auch schon, dass Dawson sich eigentlich sicher war, dass die Königsfamilie dann auch hinter seinen Aktionen als Arzt steht und es auch nie in Frage stellen wird. Er war ja nicht nur ein Halbgott oder Gott in Weiß der ganzen anderen anderen Menschheit gegenüber, sondern auch der Königsfamilie. Mhm. Das heißt, es lässt sich alles, was da in dieser Nacht passiert ist, und es ist eben etwas sehr Bemerkenswertes passiert, mhm, aus der Person von Dawson und seinem Verständnis heraus der Situation und der Monarchie und des Königs verstehen und nachvollziehen und erklären auch.
Ja, es ist super interessant. Auch dadurch, dass du diese Briefe hast, diese Tagebücher von Dawson, ja, und was da so alles dann so reingespielt hat und das Gewissen erleichtern und dann, dass dann plötzlich doch rausgekommen ist, dass sich das Königshaus nicht verhält, ja, dazu, ja, das ist so, da kommt so vieles zusammen, ne? Dann noch Edward. Aber pass mal auf, wir trinken doch immer was, du weißt es doch. Jetzt hab ich, pass auf, ich habe jetzt gedacht, okay, was passt? Ich habe jetzt mal die Tasse von Queen Elizabeth zu ihrem 95. Geburtstag. Und, pass auf, Tee. Moment, ich gehe mal gerade. Ich habe ja heute eine Thermoskanne dabei, weil Chrissy Kahn, du hast es schon gemerkt, leider nicht dabei sein kann dieses Mal in dieser Folge. Er kommt aber wieder, liebe Podcast-Fans, das muss ich sagen, war ja wieder schon nachgefragt. Auf jeden Fall habe ich einen Tee heute gemacht, einen Schwarztee, der Countess-Tee. Der ist aus London von meinem Lieblingsgeschäft und der wird wie folgt beschrieben. Sein leichter und delikater Charakter macht ihn zum idealen Getränk für den Vormittag, haben wir ja jetzt, also du jetzt nicht, aber auch für den frühen Nachmittag, könnte bei dir noch gerade so passen, wenn die Lebensgeister ein wenig belebt werden müssen. Passt doch wie es Faust aufs Auge, oder?
Das klingt sehr gut,
Faust aufs Auge.
Also, um noch ein kleines bisschen Werbung zu machen, der gute Jörg Schröder bei seinem Eaton Place Café, der hat auch eigene Tees. Der hat so einen Krönungstee und so einen Jubiläumstee und so. Mhm. Also da bin ich auch sehr großer Fan davon. Mhm. Also ich finde das sehr schön. Ich glaube, ein kleines bisschen Werbung dürfen wir machen.
Auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer sind auch immer dankbar für viele Tipps. Also auf jeden Fall, ich trinke jetzt mal dran. Ich habe den noch nicht gemacht, der ist ganz neu. Und das ist ein loser Tee. Heiß. Ah, ist mit Bergamott. Ja, ist lecker. Schmeckt gut. Wenn Chrissy Kahn jetzt da wäre, würde er jetzt sagen, wo ist denn jetzt hier die Milch? Ich habe ihn jetzt mal ohne Milch, weil ich mag das auch manchmal ganz gerne ohne Milch. Du musst jetzt auch noch was trinken, weil du musst wieder fit werden, Peter. Wir brauchen
dich. Genau, ich trinke ja die ganze Zeit Ingwertee. Ach,
sehr gut.
Indischen Ingwertee. Aha. Und damit rette ich mich so durch den Tag. Wir haben nämlich ganz furchtbaren Smog im Augenblick. Wir haben die schlechteste Luft weltweit. Oh, und normalerweise, mich haut eigentlich gar nichts um. Mhm. Aber jetzt habe ich tatsächlich mir so eine Atemwegsinfektion geholt.
Oh je.
Und ich mache dafür auch diese schlechte Luft verantwortlich.
Mhm. Sag mal, ist dieser Ingwertee, ist der Bio? Gibt es sowas in Indien?
Ja. Wir haben ja auch Bioläden, ja. Beim Bioladen um die Ecke.
Ich denke mir, ja. Ja, da guck ich.
Sachen gibt es hier, Bio-Qualität, auf
jeden
Fall.
Ja gut, aber was kosten dann Ingwer? Ist wahrscheinlich auch nicht viel, oder?
Der Bio-Ingwer kostet ungefähr so viel wie in Deutschland. Der ist nicht viel billiger. Ne? Mhm. Also der normale Ingwer ist billiger, der kostet vielleicht so die Hälfte oder so. Aber, oder ein Drittel sogar. Mhm. Aber Bio-Ingwer ist jetzt auch nicht so billig. Der muss halt auch irgendwie teuer produziert werden.
Richtig. Ja, lieber Peter, es war mal wieder sehr schön. Da steckt immer so viel drin. Du musst jetzt einfach noch mal weiter auf die Suche gehen. Du willst ja bestimmt dein Briefearchiv noch erweitern, oder? Hast du schon wieder was im Sinn? Beobachtest du wieder was?
Gestern habe ich was verpasst. Gestern war das erste Mal ein einseitiges Schreiben, ein kleines Memo von Queen Mum an ihre Tochter, an Lilibet, zum Verkauf.
Ja.
Aber das hat am Ende dann um die 3000 Euro gekostet und das war mir ein bisschen zu teuer.
Und ist es das wert gewesen? 3000 Euro? Ja, eigentlich schon, ne?
Ja, das war es wert. Das war es wert. Ja. Aber manchmal muss man auch irgendwie sich so ein bisschen einbremsen. So. Es ist ja jetzt auch nicht das allerbilligste Hobby. So.
Nee, das stimmt natürlich. Aber ich denke mir so, ist gerade sowas, ne? Ärgert dich das dann?
Ja, das ärgert mich. Ich versuche dann irgendwie an was anderes zu denken.
Denk dran, du musst mit mir Podcast aufzeichnen. Und was ist so das Nächste, was dir so in der Nase liegt?
Ja, ich muss mal gucken, was jetzt einfach ist. Jetzt ist gerade so noch Auktionszeit, November, Dezember gibt es immer viele Sachen.
Okay.
Also da gibt es schon auch tolle Sachen. Mhm. Neulich wieder was von der Queen, auch ein Brief, fand ich sehr schön. Aber auch da habe ich jetzt nicht zugeschlagen. Aber es ist ein Briefumschlag an mich unterwegs, ist nur der Umschlag, nicht der Brief drin, aber sowas sammle ich auch.
Ja.
Handgeschrieben von Queen Victoria. Und es sind keine englischen Briefmarken drauf, sondern deutsche. Es ist nämlich aufgegeben in Baden-Baden. Die ist gerne nach Baden-Baden gefahren, hat der Kur gemacht und einen Briefumschlag von Queen Victoria, handschriftlich adressiert an den Verwandten, eine Adligen, ein Mitglied der Königsfamilie in England, mit deutschen Briefmarken drauf, ist super, super selten.
Ja, ach toll. Wir können da nochmal an interessierte Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal ein paar Tipps weitergeben, wie man vorgehen soll, wenn man was ersteigern möchte, Peter. Wie komme ich denn da dran? Also wo muss ich schauen? Vor allen Dingen, wie viel Geld muss ich haben?
Ja. Vor allen Dingen, dass man nicht irgendwie aufsitzt. Das ist ja irgendwelchen falschen Beschreibungen. Ah. Es gibt zwei Fallstricke eigentlich bei diesen Sachen. Erstens mal, es werden Briefe zum Beispiel von der Queen verkauft, die sind kopiert. Wenn sie sich bei ihrem Personal bedankt hat, in Sandringham, Balmoral oder im Buckingham Palace, hat die einen Brief geschrieben, der ist vervielfältigt worden auf Originalbriefpapier. Ja, also das ist echtes Briefpapier. Der Brief selber ist auch echt, aber er ist vervielfältigt. Das heißt, es ist kopiert, es ist kein Original. Sowas ist vielleicht 20, 30 Euro wert, aber nicht 1.000 oder 2.000.
Ah, okay.
Das Zweite ist, dass tatsächlich Fälschungen im Umlauf sind. Die kann man mit einem geübten Auge ganz gut erkennen. Also ich habe die eigentlich immer erkennen können.
Okay.
Aber das braucht man natürlich. Ja? Also im Zweifelsfall sollte man auch nicht irgendwas ersteigern, wo man, also für viel Geld vor allen Dingen nicht, wo man sich nicht sicher ist, dass es echt ist.
Sag mal, so ein Ding, woran du erkennst, dass es eine Fälschung ist?
Die Handschrift ist nachgeahmt, aber sie ist eben nicht die Originalhandschrift.
Ah,
ja. Oder es sind Sachen, die, also was auch gerne für eine Fälschung hergenommen wird, ist Briefpapier, was zirkuliert auch, was man kaufen kann, unbenutztes Briefpapier aus dem Buckingham Palace. Kann man irgendwie bei eBay kaufen. Ja. Gibt es Leute, die das irgendwie mal bündelweise mitgenommen haben und die verkaufen das dann auch. Das ist nicht super teuer, aber sowas ist natürlich ganz gefährlich, weil damit natürlich auch Fälschungen entstehen können.
Na klar. Aber ich meine, dafür, um das zu erkennen, ob das jetzt die echte Handschrift ist, dafür musst du ja die Originalhandschrift wirklich sehr gut kennen. Und du kennst sie ja, ne?
Ich kenne sie, wobei man aber natürlich immer im Internet gucken kann, gibt es irgendwas, was gerade angeboten wird, wo man vielleicht noch mehr sicher sein kann, dass es echte ist und vergleicht das einfach mal.
Okay.
Schaut sich das mal an, wie sieht es denn da aus? Und dann kann man irgendwie schon Schlüsse draus ziehen.
Okay.
Na, das sieht jetzt sehr ähnlich aus. Oder das sieht aber irgendwie ganz anders aus. Okay. Da sollte ich lieber mal die Finger weglassen.
Aber dann weiß man ja nicht, ob jetzt der eine oder der andere Brief original, also das Original ist, ne? Also wenn man jetzt zwei
ich kann
hat,
ja mehrere vergleichen.
Ja,
dann gucke ich halt nach dem dritten, nach dem vierten und dann schaue ich schon mal, wo ungefähr so die Mitte ist.
Aha.
Und was jetzt hier irgendwie echt aussieht und was möglicherweise dann doch manipuliert ist. Also es gibt auch schon mit Hausmitteln kann man was machen, aber im Zweifelsfall muss man tatsächlich jemanden fragen, der sich auskennt.
Also dich, ne? Also ich sehe schon, wenn du dann mal in Rente bist, wirst du Gutachter. Ich glaube, das ist lukrativ. Ich sag's dir. Machst eine Hotline, man kann dich anrufen und dann schickt man dir das.
Ja, oder ich werde Royal-Experte und mach Royal-Podcasts.
Ey, das wäre doch auch was. Oder? Das kannst du schon vor deiner Rente machen. Bist herzlichst eingeladen. Und ich meine, du kennst dich ja sehr, sehr gut aus. Ja, man könnte schon sagen, du bist Korrespondent und Royal Expert. Peter, du solltest nochmal an diese Liebesbriefe irgendwie kommen. Jetzt nur eine kurze Frage. Ich muss jetzt, vielleicht, wenn ich jetzt diesen Schlenker mache. Du hast gesagt, da gibt es diesen Brief von Queen Mum an Elisabeth, richtig? So rum, ne, war es, oder?
Genau.
Gell, so rum.
Der jetzt verkauft wurde.
Ja, genau. Der ist ja intern. Wie kommt denn der dann an die Öffentlichkeit? Weil meistens sind es ja die Briefe, die aus irgendwelchen Nachlässen sind, ne, von irgendwelchen Nichtadligen. Wie kommt denn der jetzt ausgerechnet in eine Versteigerung?
Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe neulich, sind Sachen verkauft worden von Elisabeth an Queen Mum und von Elisabeth an Philipp und von Dickie Mountbatten an Philipp.
Mhm.
Und das waren Sachen, die einem Journalisten angeblich in den 50er Jahren übergeben wurden, der eine Biografie geschrieben hat. Und das habe er wohl bekommen. Also das ist die Geschichte, die der Auktionator erzählt hat.
Ja.
Ob das so stimmt, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe einen Brief davon erworben, das ganz kurz, von Dickie an Philipp, also vom Onkel an den Neffen, wo Mountbatten als oberster Militär Großbritanniens militärische Geheimnisse in einem normalen Brief seinem Neffen erzählt. So. Also super, super spannend und wahrscheinlich der einzige Brief in privaten Händen, weil der stammt ja aus dem Besitz von Philipp und die Sachen gehen normalerweise ins Royal Archive, in den Royal Archives. Und deshalb war das für mich natürlich super, super gut. gut, den zu kriegen.
Jetzt mal für mein Verständnis. Man gibt doch nicht Originalbriefe an jemanden raus, an einen Journalisten, der eine Biografie schreiben möchte. Da machst du eine Kopie von. Da würdest du niemals die Originale weggeben. Also,
deshalb hat mich das auch nicht ganz überzeugt, was der Auktionator da erzählt hat und auch geschrieben hat. Ja. Aber es gab keinen Widerspruch. Die Sachen sind verkauft worden. Mhm. Es gab vergleichbare Sachen in den letzten Jahren, wo das Königshaus dann meist über Anwälte solche Auktionen gestoppt hat, gesagt hat, es darf nicht verkauft werden. Ja. Ich weiß nicht, ob die dann eigene Besitzrechte auch geltend gemacht haben. In dem Fall ist das alles öffentlich berichtet worden in der Presse in Großbritannien. Das heißt, aus den Briefen wurde auch zitiert und so. Hat sich keiner mehr irgendwie zu Wort gemeldet. Liegt vielleicht auch daran, dass die Absender und Empfänger dieser Briefe alle
gestorben sind. Also ich sehe, du musst noch viel Geld in die Hand nehmen, um dein Archive, dein Peter Hornung Archive noch zu erweitern.
Ich befürchte, ja.
Lieber Peter, ich sage jetzt danke für die Zeit. Werd wieder gesund. Ich freue mich aufs nächste Mal. Du weißt, ich bin offen für alles und ich finde es immer super spannend. Und ich glaube, ich spreche da auch für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und sagt es weiter, wenn euch Annelies Royale Welt gefällt. Oder folgt mir auf Instagram, Annelie_Annelies Royale Welt. E-Mails, alles ist offen. Ich freue mich drauf. Und lieber Peter, ich sage jetzt Tschüss nach Neu-Delhi. Halt dich. Ich brauche dich noch für weitere Folgen. Ja?
Ich streng mich an.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Peter.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes, sagt es weiter.